Ja, Leistung klingt gut. Wollen wir alle bringen, wollen wir alle haben. Die Frage ist nur, sind wir auch in der Lage, den Weg dahin auszuhalten? In Organisationen wollen wir erfolgreich sein, aber bitte ohne Druck. Wir wollen Feedback, aber bitte besonders wertschätzend und vor allem wollen wir fair behandelt werden, auch wenn die Leistung unterschiedlich ist. Im Profifußball, steile These, funktioniert das so nicht. Da entscheidet reine Leistung. Sichtbar, vergleichbar, konsequent. Und das bedeutet auch, du sitzt auf der Bank, du wirst kritisiert und du verlierst. Und die spannende Frage ist doch, warum halten Fußballer das eigentlich aus und warum tun sich Menschen in Organisationen aktuell damit so schwer? Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Ich bin gespannt, wie ihr da draußen darüber nachdenkt und was ihr beobachtet. Ich habe mir also die Frage gestellt, was bedeutet das für Führung, wenn Leistung kein Wunschkonzert ist und wie denken wir aktuell in Organisationen über Frustrationstoleranz nach? Genau darüber spreche ich heute mit Marcel Appia. Marcel war lange Jahre Profifußballer und hat dann den Schritt in ein Wirtschaftsunternehmen gewagt. Das heißt, er kennt beide Seiten und genau darüber möchte ich mit ihm heute sprechen. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie sich das Leistungsprinzip in Organisationen vom Leistungsprinzip im Fußballmannschaftssystem unterscheidet und was wir in Organisationen gegebenenfalls auch von der Frustrationstoleranz einiger Profis lernen können. Also, was zählt es auf dem Platz? Viel Spaß beim Hören der Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Das ist mir egal. Ich bin einfach happy, wenn die Aufnahme läuft und ich glaube, das tut sie. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Marcel, ich freue mich tierisch, dass das so spontan geklappt hat.
Hi, ja, danke schön. Schön, dass das klappt.
Wir wollen heute ein bisschen über das Leistungsprinzip sprechen und auch gerne über das Thema Frustrationstoleranz. Dann habe ich mir gedacht, wer kann da eigentlich besser drüber sprechen als ein ehemaliger Profifußballer? Denn mein naiver Eindruck von außen, und jetzt muss ich sagen, ich bin ja Laie, Grüße gehen raus an meinen Kollegen Arne Schröder, der schon ein bisschen neidisch ist, dass er jetzt hier nicht Host des Podcasts aktuell ist, ist, dass Fußballer irgendwie ganz gut da drin sind, erstens Leistung zu bringen und zweitens irgendwie mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, also eine gewisse Frustrationstoleranz auf dem Platz an den Tag zu legen. Du schmunzelst schon, vielleicht habe ich da auch teilweise einen falschen Eindruck. Das werden wir gleich sehen. Bevor wir damit starten, interessiert mich aber natürlich, wie ist eigentlich dein bisheriger Werdegang? Denn aktuell stehst du ja nicht mehr auf dem Platz, sondern hast in die Wirtschaftswelt gewechselt. Und deswegen erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
Ja, mache ich gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast. Wer bin ich? Was mache ich? Ich bin Marcel Appia, bin inzwischen 38 Jahre alt, beziehungsweise werde jetzt 38. Und das ist auch schon fast so der Hauptgrund, weshalb ich nicht mehr auf dem Platz stehe. Das aktuell können wir, glaube ich, streichen, weil jünger werde ich tatsächlich nicht mehr. Ich komme ursprünglich aus NRW, bin recht früh in der Kindheit so den klassischen Weg der Jungs gegangen, die gerne Fußball spielen und dann vielleicht auch hier und da mal ganz ordentlich Fußball spielen. Und bin mit 11 nach Schalke gewechselt. Bin dann den Weg über Ruhrgebietsvereine, Schalke, Bochum, Wattenscheid, TSG Sprockhövel gegangen und mit 19 in den Profibereich gewechselt, zu Arminia Bielefeld. Da war ich dann 6 Jahre aktiv. Zweite Bundesliga, dritte Liga, wieder zweite Bundesliga, nochmal dritte Liga. Und dann ging es für mich nach Holland. Hab dann in den Niederlanden bei NEC Nijmegen gespielt und eine ganz gute Zeit gehabt. Zum einen qua Lebensqualität, zum anderen aber auch sportlich. Habe mich dann entschieden, nach 2 Jahren wieder nach Deutschland zu kommen. Das Thema werden wir später wahrscheinlich nochmal haben, weil ja nicht alle Entscheidungen immer selbstbestimmt sind und man manchmal im Fußball auch gezwungen ist, das zu nehmen, was dann in dem Moment am meisten Sinn macht und auf dem Tisch liegt. So einfach ist es. bin nach Osnabrück gegangen, zum VfL, war auch ein guter Wechsel, ein gutes Team vorgefunden und habe da nochmal 2 Jahre gespielt und dann kam mehr oder weniger die Schallmauer, die zu der Zeit auch Jerome Boateng, Thomas Müller etc. In der deutschen Nationalmannschaft erwischt hat. Mats Hummels hat es nochmal ein bisschen länger geschafft, unabhängig davon, dass sie natürlich qualitativ nochmal deutlich besser waren als ich. Aber die große 30 kam und damit war man also ein bisschen dem geschuldet, was in der Spielzeit lief. Das war nicht besonders erfolgreich dann mannschaftlich gesehen und auch nicht individuell. War dann mit 30 irgendwo, ja, der Markt nicht mehr so heiß für mich. So kann man es, glaube ich, sagen. In der Folge habe ich mir dann überlegt, wie geht's weiter, welchen Weg schlage ich ein? Und ich habe mehr oder weniger gekonnt, den ein oder anderen Exit, so nenne ich es, da komme ich gleich nochmal zu, umkurvt und bin weiter auf dem Pfad Fußball geblieben. Ist mehr oder weniger wie eine Droge. Wenn man am Tropf hängt, dann muss es irgendwie weitergehen. Und bin in die Staaten gewechselt, nach Birmingham, Alabama. Mhm. Es war eine gute Lebenserfahrung, so würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
Auch fußballtechnisch?
Fußballtechnisch war, glaube ich, so das Spannendste und das Beste, dass das Gehalt pünktlich kam, so kann man sagen. Es war ein neues Franchise. Ich glaube, die Leute da machen schon alles ganz gut, aber Fußball ist eben nicht der Kernsport. Und ein neues Franchise steckt dann schon noch in den Kinderschuhen. Ne? Da war es halt für mich als Europäer, der das Glück hatte, bei 3 Traditionsvereinen in Europa zu spielen, war es schwierig, dass da keine Fanbase, keine Fankultur war, dass alles irgendwo aufgebaut werden musste und man klar von Franchise gesprochen hat. Ich wollte zu einem Fußballclub, ich wollte dieses Fußballleben weiterleben und nicht für ein Franchise wie McDonald's oder Burger King irgendwo aktiv sein. Und da war ich dann relativ kurz. Irgendwie in Summe war das ein Jahr knapp. Und dann ging es für mich zurück nach Deutschland. War ich auch zu dem Zeitpunkt 31 dementsprechend. Bin zum VfR Aalen ins schöne Baden-Württemberg gewechselt. Und habe mir in Amerika halt schon die Frage gestellt, quo vadis, wo geht's weiterhin, wie geht dein Leben weiter? Und habe mich dann versucht, so ein bisschen näher an die Heimat zu robben. Ne? Über Aalen, das war 500 Kilometer weit weg, 2 Jahre mit Corona, für alle eine neue Situation. Und dann bin ich final zum VfB Oldenburg gekommen, da nochmal 3 Jahre gespielt, erfolgreiche Zeit, gute Zeit, nette Leute, gute Leute kennengelernt, aufgestiegen und dann mit, ja, wie alt war ich, 36, 35, die Karriere beendet, genau.
Und dann in die Wirtschaft gegangen, das ist ja das Spannende an der Stelle, ne?
Genau, dann in die Wirtschaft gegangen, jetzt war der Fußballpart war so lang, aber das ist auch der größte Teil meines Lebens gewesen. Dann habe ich mir gedacht, naja, machst du mal was Neues und fängst als Amateur wieder an. Und bin in die Wirtschaft gewechselt, hatte die Möglichkeit, bei der Firma WEMA, von Christian Hoch, das Unternehmen, einfach mal reinzuschnuppern. Der Kontakt kam über Sponsoring der WEMA beim VfB Oldenburg zustande. Wir haben uns auf Veranstaltungen kennengelernt und haben dann, muss ich auch ehrlicherweise sagen, Initiativ von Christian Hoch gesteuert, und auch dem sportlichen Leiter von VfB Oldenburg uns mal zusammengesetzt und darüber gesprochen, was man mit so einem alten Eisen überhaupt noch anfangen kann und wo es dann weiter verwendet werden könnte. Dann haben wir zusammengesessen, die Karten übereinander gelegt, was sind meine Interessen, was sind vielleicht meine Stärken und Fähigkeiten, wo sehe ich mich, und haben dann relativ schnell eine Fantasie und einen gemeinsamen Plan erarbeitet, und auf dem Weg befinde ich mich nach wie vor.
Und was machst du jetzt bei der WEMA? Also deine Rolle. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, auf welcher Position hast du denn eigentlich gespielt?
Ja, ich habe leidenschaftlich rechts hinten gespielt. Ich sage immer ganz gerne, das Geld verdient. Das muss man auch alles in Relation setzen. Das ist sicher kein Bundesliga-Vertrag gewesen. Mhm. Aber die Brötchen verdient hauptsächlich habe ich rechts hinten. Da gab es immer schön viele Ballaktionen. Man konnte viel laufen, viel flanken. Mhm. Ja, und irgendwann ich sage, dass ich aus Not am Mann in die Innenverteidigung gerutscht bin. Andere sagen vielleicht, weil ich älter und langsamer wurde, bin ich dann irgendwann in die Innenverteidigung gegangen. Hat auch Spaß gemacht, kommt meiner Größe oder meine Größe kommt da zugute. Aber es war dann doch ein anderes Spiel, ich war nicht mehr so aktiv.
Und jetzt bei Wehmer, welche Position, welche Rolle?
Bei der Wehmer, ja, da ist es nicht auf dem Flügel, wobei ich auch viel laufen muss. Ich bin tatsächlich Schnittstelle Vertrieb, also Vertriebsaußendienst und Workplace Consulting. Mhm. Und da muss man sich gerade in der heutigen wirtschaftlichen Lage ja viel bewegen, um neue Projekte, neue Kunden zu akquirieren. Von dem her kann man das vielleicht so ein bisschen überleiten, ja.
Dann lass uns doch mal beim Thema Leistung einhaken. Mich interessiert deine Perspektive, wenn ich jetzt Leistung sage oder Leistungsprinzip. Wie würdest du da als ehemaliger Fußballer drauf gucken oder auch drauf antworten? Woran würde ich erkennen, dass ein Spieler leistungsfähig ist?
Ich glaube, Leistung ist ja ein großes Thema. Nicht nur im Fußball, sondern auch in der Wirtschaft oder insgesamt in der Gesellschaft auch ein heiß diskutiertes Thema. Ich glaube, das ist irgendwo 2 Jahre her, 3 Jahre her. Da wurde das Leistungsprinzip schon in der Grundschule oder bezogen auf Grundschulkinder heiß diskutiert, als die Bundesjugendspiele abgeschafft wurden, die ehrlicherweise, also ich habe mein Abitur, ich studiere auch, alles okay, aber die Bundesjugendspiele waren wirklich eine Gelegenheit, wo ich mich extrem auszeichnen konnte. Deswegen hatte ich ein weinendes Auge, als es hieß, für die Kinder keine Bundesjugendspiele mehr. Und wie schaue ich auf das Leistungsprinzip? Für mich ist Leistung extrem wichtig. Ich glaube, für die Gesellschaft insgesamt ist ein gut funktionierendes Leistungsprinzip extrem wichtig. Es muss da gewisse Grenzen geben oder Leitplanken geben. Da bin ich heute eher überzeugt von als früher. Ich bin halt noch aus einer Generation, ich bin 88 geboren, bin dann als junger Spieler Profi geworden und in eine Mannschaftsstruktur gekommen, wo nach dem Training die Schuhe hingeschmissen wurden und die jungen Spieler die Schuhe putzen mussten. Ne? Und da wurde man nicht höflich zu gebeten, sondern es war selbstverständlich. Und wenn die Materialien auf den Platz gebracht werden mussten, da bist du 3-4 Mal gegangen mit langen Armen, weil du viel geschleppt hast. Und wenn die Tore abgebaut werden mussten, dann warst du das mit deinen jungen Jungs, die oben mitmachen durften. Und wenn du dann mal so weit warst, dass du auch wirklich mitmachen durftest, dann ging es halt knallhart darum, dass du Leistung bringst. Ne? Heißt, Leistung ging da auch schon immer mit einer Widerstandsfähigkeit und einem klaren Kopf einher. Ja? Und ich glaube, dass das für ein Land, für eine Kultur, für eine Gesellschaft, für ein Familiensystem, kann man runterbrechen, wie man will, für ein Unternehmen, extrem wichtig ist, ne? Weil wir brauchen alle irgendwo einen Output. Jeder mag für sich selbst definieren, wie viel Output man benötigt, um zufrieden zu sein, aber ohne geht's halt nicht.
Mhm. Wie hast du das denn als Spieler erlebt, wenn du aus deiner Perspektive eine gute Leistung gebracht hast und dann vielleicht trotzdem auf der Bank gesessen hast? Ich frage erstmal, gab es diese Situation?
Ja, glücklicherweise nicht allzu oft. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel gespielt. Ich habe viele, viele Spielminuten sammeln dürfen. Aber ich weiß auch, also es liest sich, wenn man, sag ich mal, die Transfermarktstatistik von mir liest, dann liest es sich erstmal extrem schön. Ich bin auch dankbar dafür, aber ich weiß halt auch, dass keine der Minuten irgendwo geschenkt war. Ne? Also natürlich gab es mal irgendwie einen Trainer, der mehr auf mich stand als ein anderer. Mhm. Ich kann aber heute sagen, dass ich bis auf eine Ausnahme vielleicht, und da war ich schon in einem hohen Alter, heißt, ich habe eher schon auch einen Faustpfand aufgrund meiner Vita gehabt, dass ich spiele und eine gewisse Rolle zugedacht wurde. Ansonsten war ich in der Regel in der Karriere in den wenigsten Fällen der absolute Wunschspieler auf meiner Position. Ne? Also ich war immer gut unterwegs, das muss man schon sagen, sonst hätte ich die Verträge nicht bekommen. Trotzdem war ich nicht der absolut gesetzte Wunschspieler, den der Trainer immer geschützt hätte und gestellt hätte. Das alles habe ich mir tatsächlich erarbeitet, auch durch Glück natürlich. Ne? Also es ist nicht immer alles Arbeit nur, sondern es ist auch Glück, dass die dass die Würfel im richtigen Moment zu einem fallen. Trotzdem ist es so, es gab auch Momente, in denen ich aus meiner Sicht gut performt habe und vielleicht nicht das bekommen habe. Ich würde es gar nicht so auf die Momente auf der Bank beziehen, weil die hatte ich tatsächlich nicht so viel. Mhm. Ich würde es fast schon ein bisschen größer ziehen bei mir, dass ich vielleicht den ein oder anderen Wechsel, den ich mir aufgrund meiner Leistung zum einen erhofft hätte oder habe, zum anderen, der auch für mich irgendwie angedacht wurde von Seiten des Beraters oder anderer Vereine, man ist ja immer dann schon früh in Gesprächen, irgendwie nie gepasst hat. Ne? Also ich habe mal zurückgeschaut auf die Karriere und ich kann mich ja glücklich schätzen, dass ich noch mit vielen ehemaligen Fußballern guten Kontakt habe. Wir verstehen uns ganz gut, spielen in der Traditionsmannschaft von Arminia auch viel. Da sind ganz coole Jungs dabei. Aber wenn ich dann mal überlege, naja, von Arminia vielleicht mal zu, um Namen zu nennen, weiß ich nicht, Werder Bremen.
Na, gute Wahl.
Das war halt nie, also ich stand nie irgendwie so oben auf dem Zettel, dass das jetzt funktioniert hätte, obwohl ich aus meiner Sicht doch auch mal performt habe. Na, ich weiß aber für mich auch, und das war für mich immer wichtig, ob es jetzt vorteilhaft oder von Nachteil war, dass ich das immer einschätzen, einordnen und reflektieren kann. Also ich weiß auch genau, wo ich Dinge verspielt habe oder einfach nicht diese Leistung, diesen Extra-Schritt, diese Extra-Meile gebracht habe, aus welchen Gründen auch immer. Also ich kann die, glaube ich, ganz gut für mich benennen. Der Kopf dann einfach entscheidend war dafür, dass ich den Schritt nicht gegangen bin. Ne? Wie bin ich damit umgegangen? Am Ende des Tages habe ich trotzdem noch bis zum 35. oder einschließlich 35. Lebensjahr Fußball gespielt. Und sagen wir mal, so ein Ausschnitt zurück. Für mich war der Aufstieg mit dem VfB Oldenburg in die dritte Liga tatsächlich persönlich nochmal die Genugtuung, die Bestätigung, dass ich vielleicht 5 Jahre vorher beim VfL Osnabrück nicht hätte ausgebotet werden müssen. Weil ich war definitiv nicht schlechter mit 30, als ich mit 35 war. Und ich habe es trotzdem nochmal geschafft, als absoluter Führungsspieler mit der Mannschaft zusammen in die dritte Liga aufzusteigen und da auch regelmäßig zu spielen, ne, Stammspieler zu sein.
Ja, der Punkt, der mich da halt, oder über den ich gerade nachdenke, ist halt dieses Thema mit der Frustrationstoleranz, weil ich mir halt vorstelle, dass im Profisport oder Profifußball du ganz häufig Gegenwind kriegst. Du sagtest ja auch, man braucht so eine gewisse Resilienz oder Widerstandsfähigkeit und man quasi einmal mehr aufstehen muss, als man jetzt quasi niedergestreckt worden ist. Und das ist halt so eine Beobachtung in einigen Wirtschaftsunternehmen, die ich aktuell auch berate, da sehe ich sehr wenig von dieser Frustrationstoleranz. Mhm. Also da wird sehr viel gesprochen über, ach, wir wollen sehr wertschätzend miteinander sein und jeder soll hier irgendwie seine Leistung auch bringen können. Und dass es aber auch immer darum geht, dass man in Organisationen ja nie alle Erwartungen erfüllen kann, weil so eine Organisation ja aus Konflikt gebaut ist und wenn ich es dem einen recht mache, dann verärgere ich den anderen und dass das natürlich auch viel mit Teamdynamik und Co. zusammenhängt und ich mich irgendwann positionieren muss und auch sagen muss, jetzt muss ich an der Stelle vielleicht mal ein bisschen einstecken, das erlebe ich total wenig. Also gerade in Organisationen, die, wie soll ich das sagen, also kollegialer auch geführt sind, wo weniger beispielsweise auch eine Hierarchie zum Tragen kommt, da macht man sich das teilweise sehr nett. Man geht nicht mehr so in diese Frustrationsmomente rein und man kommt leider auch nicht mehr dahin, dass man, also stellenweise muss ich sagen, um es zu relativieren, dass man Leistung zeigt, weil das bedeuten würde, dass ich mir das vielleicht mit Kollegen und Kolleginnen verspiele, weil ich dann mal unbequem bin, weil ich mal sage, ey, ganz ehrlich, wenn ihr hier keinen Beitrag zum Meeting leistet, dann da ist die Tür so, ne? Aber dann, also, und das finde ich halt irgendwie so eine spannende Beobachtung und da könnte ich mir halt vorstellen, dass es im Fußball eben aufgrund der Gruppendynamik eben auch so ein spannendes Unterfangen ist. Also zu sagen, vielleicht hat der Kollege nicht so einen guten Tag, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nur der Trainer ist, der irgendwie sagt, so jetzt hier machen wir Hackengas oder wie auch immer, sondern dass da auch kollektiv irgendwie ein anderer Druck herrscht. Also weiß nicht, wie du das beobachtet hast in deiner Zeit.
Ja, also Wenn ich jetzt mal bei Bielefeld anfange, weil das so die erste Profistation war und ja auch mit die längste bei einem Verein, da waren wir tatsächlich von der Mannschaft so gepolt, dass wir regulierende Elemente innerhalb der Mannschaft hatten. Ne? Also wir hatten eine gewisse Hierarchie, wir hatten einen Kapitän und einen Vizekapitän, wie es bei allen Vereinen so ist. Unser Trainer war gar nicht extrem autoritär, zumindest nicht in dem erfolgreichen Aufstiegsjahr für mich jetzt in die zweite Bundesliga. Das war eher jemand, für den du durchs Feuer gegangen bist, weil du wusstest, der gibt dir alles von dem, was er hat. Und das war ein unfassbarer Motivator und ein Connector, Stefan Krämer, und hat eigentlich mit derselben Mannschaft, die vorher fast abgestiegen ist, ein Jahr später als Cheftrainer dann, vorher war er Co-Trainer, hat es geschafft, uns dahin zu bringen, dass wir in die zweite Bundesliga aufsteigen. Und das nicht durch Hurra-Fußball, dass wir jeden Gegner irgendwie deutlich geschlagen haben, sondern wir haben sehr, sehr viele Spiele 1-0 gewonnen oder 1-2 gewonnen, indem wir das Spiel gedreht haben, etc. Das bedeutet, dass wir eine unfassbare Resilienz hatten. Und was wir da im Team hatten, ist, wir hatten ein gegenseitiges Verständnis, wir hatten ein Ziel und da wurde gar nicht viel drüber gesprochen. Wir hatten ein Ziel, einen Weg, den wir gegangen sind und wenn einer ausgeschert ist, haben wir den wieder eingefangen. Und da war ein gegenseitiges blindes Verständnis tatsächlich. Wir haben auch viel Mist zusammen gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Teil der Wahrheit, dass wir jetzt nicht nur Vollprofis waren, die jeden Tag nur ans Training gedacht haben. Ne? Also wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt, wir hatten eine gute Kultur, aber die war begründet auf Leistung. Und die haben wir auch untereinander voneinander verlangt. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sicherstellt, dass man in einem Konstrukt, wo eine gemeinsame Zielverfolgung ist, auch sicherstellt, dass die einzelnen Elemente innerhalb dieses Teams, die einzelnen Spieler oder Mitarbeitenden, dass die auch voneinander eine gute Vorarbeit, eine gute Nacharbeit etc. pp. Verlangen. Das sollte meiner Meinung nach, sollte das gegeben sein, weil alleine all das, wovon ich jetzt gesprochen habe im Fußball, hätte ich alleine nicht schaffen können. Natürlich war ich ein ordentlicher Spieler, aber ich habe in den Jahren, wo wir aufgestiegen sind, ich bin 4-mal aufgestiegen, habe ich jeden einzelnen dieser Mitspieler gebraucht. Ob der jetzt zu dem Zeitpunkt schon der beste Spieler, die beste Version von sich selbst war oder nicht. Ich habe ihn genau an diesem Punkt, in diesem Konstrukt gebraucht und auch genau das verlangen müssen. Ne? Und das war dann als Kapitän irgendwann so oder auch als Typ, glaube ich, bin ich so, dass ich da schon sehr, sehr deutlich bin. Ich habe zumindest auf dem Platz kein Blatt vor den Mund genommen. Es war nie so, dass ich irgendwie gelb gefährdet, rot gefährdet war, Gegnern gegenüber. Ne? Also da finde ich schon, dass man Respekt haben sollte oder zumindest eine Grenze kennt. Aber ich habe von meinen Mitspielern alles verlangt, habe aber gleichzeitig auch signalisiert, ob es war, dass ich krank war, gespielt habe, verletzt war und versucht habe, auf dem Platz alles gegeben habe, dass die auch alles von mir verlangen können. Und das habe ich auch erwartet. Wenn ich was nicht richtig mache, dann war meine Erwartung, dass mir der Nebenmann das auch so weitergibt, ne? Dass er mir den Impuls gibt, dass ich mich mal straffen muss. Und das war für mich nie ein Problem. Wo wir das so ein bisschen, ich sag mal, unter einem Slogan hatten, war tatsächlich in den Niederlanden. Ein ganz guter Trainer, Ernest Faber, hat auch für die Nationalmannschaft gearbeitet. Da hatten wir, ich will mal sagen, so ein Jure Fix hatten wir immer. Und der nannte sich Top-Sport-Feedback. Das Ganze war aufgebaut auf dem Grundsatz der Top-Sport-Mentalität. Und das heißt, du musst in der Lage sein oder musst bereit sein, Feedback auszusenden, aber auch Feedback zu empfangen. Und das in alle Richtungen. Und das war dann in der Spitze so. Wir waren, nach unserem Aufstieg in die erste holländische Liga waren wir sehr, sehr gut unterwegs mit der Mannschaft. Dann hatten wir aber 2-3 Spieler, die tatsächlich bei größeren Vereinen in England im Fokus standen. Das ist dann natürlich für den Fokus und für die Konzentration auf das Hier und Jetzt nicht so ganz förderlich. Und dann wurde in diesen Feedbackrunden tatsächlich auch reingefragt, explizit, ob diejenigen noch Bock haben und hinter der ganzen Sache stehen. Und wenn nicht, dann wäre es auch okay gewesen. Aber dann muss man aufstehen und sagen, passt auf, ich bin im Kopf woanders ich nehme mich da erstmal raus. Das sind halt so Sachen, ich glaube, zentral ist, wenn wir jetzt beispielsweise miteinander arbeiten würden, wir haben viel miteinander zu tun, glücklicherweise, aber wenn wir jetzt Projekte zusammen hätten, dann wäre meine Erwartungshaltung, und das würde ich auch ganz klar kommunizieren, wenn ich einen Fehler mache oder wenn irgendwas nicht passt, was ich liefere, so dass du es nicht perfekt weit oder gut weiterverarbeiten kannst, dann weise mich darauf hin. Und da gehe ich schon mit dem Wissen rein, dass ich weiß, du kannst unter Druck stehen, es kann auch mal nicht dein Tag sein, es kann dich auch selber in Probleme bringen, was ich dir geliefert habe. Trotzdem ist die Erwartung, spiel's mir durch und da warte ich nicht drauf, dass du mich anrufst und sagst, Marcel, dürfte ich mal bitte kurz mit dir reden? Ich habe diese Emotion nicht. Ich fühle mich, da kann ich aber auch nur von mir sprechen, ich fühle mich nicht angegriffen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das Persönliche rauszunehmen, weil es geht nicht um die Person. Im Fußball, einer der größten Quatschsprüche, ehrlicherweise, ist eigentlich immer gewesen, es geht nicht um die Person, es geht nicht um dich, dass du nicht spielst. Es geht jetzt um das Spiel. Als Spieler hörst du das und du denkst, der Trainer lügt dich an. Der Trainer steht vor dir und lügt dir ins Gesicht. Mit ein bisschen Abstand ist es halt so, als Spieler musst du auf dem Platz sein. Deine Karriere muss weitergehen. Du willst dich in Szene setzen, du musst dich positionieren. Das heißt, wenn jemand kommt und dir das nimmt, ist es erstmal das Schlimmste für dich. Das ist in der Wirtschaft nicht so. Final vielleicht, wenn du eine Abmahnung kriegst, 1, 2, 3, oder dann irgendwann vor die Tür gesetzt wirst, dann ist es das ultimative Szenario, du brauchst morgen nicht wiederkommen und es geht für dich karrieretechnisch vielleicht nicht weiter. Ansonsten glaube ich, ist es in der Wirtschaft mehr oder weniger dankbar, dass man tatsächlich noch über alles reden kann und alles regulieren kann. Aber man muss die Bereitschaft mitbringen, sich ehrlich die Meinung zu sagen und ehrlich Situationen zu analysieren.
Ja, ich finde das gerade super spannend, weil das, was du jetzt gerade im Fußball beschrieben hast, würde ich mal übersetzen, und das kannst du sonst im Zweifel korrigieren, auch ein bisschen mit einer Ego-Thematik. Also ein gewisses Ego logischerweise auch zu haben, als Fußballer auf dem Platz stehen zu wollen, logischerweise, weil da Karriere dranhängt, weil da Kohle dranhängt, der nächste Transfer und so weiter. Kann ich total nachvollziehen. Das Ding ist aber, das beobachte ich in Organisationen auch genauso. Also, und es ist auch wurscht, welche Organisationsform, also ob das Unternehmen kollegial geführt ist oder hierarchisch, erlebe ich diese Ego-Diskussion durchaus. Und ich frage mich halt, um da nochmal so ein Stückchen zurückzugehen, weil du ja gerade auch so ein bisschen schon die Rahmenbedingungen skizziert hast, unter denen Leistungen stattfindest, ne? Du hast über Kommunikation und so weiter gesprochen. Welche Rahmenbedingungen würdest du denn mal rausgreifen, um zu sagen, ja, das waren für mich im Fußball Rahmenbedingungen, die Leistung gefördert haben oder aber auch irgendwie Leistung behindert haben, und vielleicht können wir dann irgendwie auch einen Transfer machen in die Wirtschaftswelt, weil da habe ich zumindest auch die eine oder andere Beobachtung, die ich relativ, also ja, die umtreibt mich einfach, Punkt.
Ja, ja, gerne. Was waren die Rahmenbedingungen, die für mich wichtig waren? Also neben dem, was ich selber mitgebracht habe an körperlicher Konstitution, sage ich mal, war für mich mein Setting für die Leistung, für die eigene Leistung natürlich wichtig, ne? Man sagt ja immer so gerne, man muss oder man darf nie vergessen, woher man kommt. Ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft, dass ich nicht vergessen habe, woher ich komme. Ich komme aus einer kleinen Familie, so kann man es sagen. Bin mit meiner Mutter aufgewachsen, dementsprechend intensiv waren auch ihre Bemühungen, dafür für den Lebensunterhalt zu sorgen. Meine Mutter arbeitet beim Bäcker, hat mir aber schon auch früh eine Grundtugend mitgegeben, und das ist, dass man, um was zu kriegen, immer was machen muss. Das heißt, ich habe sie nie stillstehen sehen, egal wie schwer es für sie war. Wir hatten sicher in der Zeit, wo ich groß geworden bin, die eine oder andere Differenz, ne? Also Pubertät, junger Erwachsener ist immer so ein Punkt. Da weiß man viele Sachen besser, aber trotzdem muss ich sagen, dass meine Mutter eine extreme Stärke vorgelebt hat. Und ich glaube, das war für mich erstmal vom Grund auf eine der Hauptrahmenbedingungen, die wichtig war für mich, um selber Leistung zu bringen. Mhm. Dazu kam ein eigener Hunger, ein eigener Antrieb. Ich wusste relativ schnell, was ich wollte. Das war jetzt gar nicht festzumachen an materiellen Dingen, aber ich wusste, wo ich hin will, und ich wusste, wer ich sein will. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, dieses Ziel mit aller Macht zu verfolgen. Was an Rahmenbedingungen dann in so einem Setting Fußball dazu kam, war sicher eine Führung. Ich glaube, wir diskutieren ja auch viel, den Übergang zur Wirtschaft werden wir ja gleich auch machen, über Führungsstile, über Abbau von Leitungsebenen etc. pp. Und man muss immer alles ins Verhältnis setzen. Ich glaube, beide Weltanschauungen, so würde ich es mal nennen, haben ihre Daseinsberechtigung. Und irgendwo dazwischen liegt dann wie so oft die Wahrheit. Trotzdem war Führung für mich extrem wichtig. Für mich schon, um eine Sozialisation oder Sozialisierung zu erfahren im Fußballkonstrukt. Und dann auch Hierarchieebenen. Für mich waren die Führungsspieler wichtig, als ich ein junger Spieler war. Weil auf mich als junger Spieler, klar, ich hatte einen gewissen Druck. Ich habe es auch gemerkt, wenn du mit 19, 20 vor 30.000, 40.000 Zuschauern spielst und ihr gegen den Abstieg spielt, dann weißt du auch, dass der Druck mit auf dir in der Verteidigung liegt. Trotzdem war es nie zu dem Zeitpunkt extrem. Es gab immer die älteren, erfahrenen Spieler, die als erstes auf den Kopf bekommen haben. Und dann war es für mich normal, dass ich auch die Schuhe von denen putze oder deren Sachen trage etc., wenn die schon im Mannschaftsbus sitzen. Ich glaube, das war wichtig. Es gab Galionsfiguren, einfach Menschen, an denen man sich immer orientieren konnte. Und dann war für mich, um eigene Leistungen bringen zu können, aber auch die gewisse Freiheit wichtig, die mir dann immer Step by Step mehr gegeben wurde. Das heißt, mit jeder Leistung, die nachgewiesen und, sage ich mal, belegt war, die ich gebracht habe, habe ich ein bisschen mehr Vertrauen gespürt, ein bisschen mehr Freiheit bekommen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, ein bisschen mehr das Gefühl bekommen, ich bin gesetzt, ich erarbeite mir hier was, es kann mich erstmal nichts umstoßen. Und das war für mich elementar, um weiter Leistung zu bringen. Mhm. Ja.
Lass uns mal ganz kurz, weil du gerade so beim Thema Führung auch gehangen hast, auf die Trainerrolle eingehen. Wie agiert so ein Trainer, hätte ich jetzt was gesagt, wohl wissend, dass die natürlich alle individuell sind und bestimmt in Anführungszeichen unterschiedliche Führungsstile haben. Aber ich stelle mir das so vor, dass ein Fußballtrainer nicht bang ist, Entscheidungen zu treffen und natürlich auch in Kauf nimmt, dass mit seinen getroffenen Entscheidungen Frustrationsmomente entstehen und es eben nicht allen so schmeckt. Weshalb greife ich diesen Punkt raus? In Organisationen, wo es noch klassische Führungskräfte gibt, habe ich sehr häufig die Beobachtung, dass es diesen zeitlich kritischen Moment, eine Entscheidung zu treffen, der wird ganz häufig verzögert, weil man keinen Frustrationsmoment schaffen will. Also man vertagt die Entscheidung lieber, weil man weiß, okay, das schmeckt Mitarbeiterin XY nicht so gerne. Und da wird lieber Harmonie gewahrt, als eine, ich sag das jetzt mal so, eine kräftige Entscheidung zu treffen, weil man dann Sorge hat, was die Auswirkung dieser Entscheidung Befindlichkeiten bei den Leuten hervorruft. Wie ist das in so einer Fußballmannschaft?
Also ich habe in 15 oder 17 Jahren Profifußball, glaube ich, keinen Trainer erlebt, der, und da konnte er noch so menschlich sein, der danach aufgestellt hat, dass er sich keine Baustelle aufmachen wollte. Also ich habe immer Trainer erlebt, die, und das erklärt sich allein schon, aufgrund der Sachlage eines Trainers oder der Position eines Trainers. Bevor ein Spieler fliegt, fliegt der Trainer. Ob der Trainer jetzt was dafür konnte, dass die Mannschaft performt hat oder nicht performt hat, oder eben nicht. Na, manchmal ist es die Gesamtlage, die einen Verein dazu bringt, zu sagen, mit dem Trainer geht's nicht weiter. Das heißt, das Einzelschicksal des Trainers ist viel, viel schnelllebiger als das eines Spielers nochmal. Mhm. Wenn man so ein bisschen den Spagat zwischen Wirtschaft und Fußball nimmt, dann kann ich das, glaube ich, verstehen. im Fußball ist es ein Mikrokosmos irgendwo, ein ziemlich großer Mikrokosmos, aber der dreht sich mit seiner eigenen Umlaufbahn in einem ganz eigenen Tempo. Das heißt, als Spieler, da gab es die Debatte vor einem Jahr, zwei, Spielermaterial, ob man das noch sagen darf oder nicht. Ich für mich nehme mich da auch nicht so wichtig. Und faktisch gesehen können wir dem Ganzen oder dem Kind jetzt einen anderen Namen geben. Es bleibt aber Spielermaterial. Das heißt, für mich war immer klar, ich habe jetzt ein Jahr Vertrag, ich habe zwei Jahre Vertrag und in der Zeit wird der Verein alles unternehmen, um möglichst viel Output aus mir rauszukriegen. Und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich weg, in den meisten Fällen. Und dieses Wegsein, das kann im Fußball halt schon von Woche zu Woche passieren. Genauso schnell, wie du raus bist, bist du in vielen, nicht in allen Punkten, aber bist du in vielen auch wieder drin. Ne? Sagen wir mal, eine schlechte Leistung am Wochenende bei einem nicht etablierten Spieler hat vielleicht mal eine Auswirkung von 5, 6, 7 Wochen. Dann wird es aus irgendeinem Grund wieder irgendeine Möglichkeit geben, dass man reinrückt. Krankheit, Verletzung oder Nichtleistung des Konkurrenten. Man, das sind drei Variablen, die einen wieder reinbringen können. Oder einfach Leistungs- oder Belastungssteuerung. Das heißt, ein Trainer kann viel, viel konsequenter vielleicht entscheiden, Spielermaterial A brauche ich jetzt gerade aktuell nicht, ich setze auf Spielermaterial B, um es mal so zu nennen. Ich glaube, für einen Geschäftsführer oder für einen Abteilungsleiter etc. in der Wirtschaft, wo die zeitliche Abfolge der Arbeitsprozesse einfach in Anführungszeichen viel langsamer, viel länger ist. Also so ein Entscheidungsprozess, klar, müssen auch mal Situationen innerhalb kürzester Zeit entschieden werden oder neu bewertet werden. 100%. Die Fähigkeit sollte man auf jeden Fall haben. Aber gerade für mich jetzt in einem Projektfahrplan, in so einem Zeitstrahl, da fangen wir irgendwann hier an und auf dem Weg bis hier haben wir halt extrem viele Runden. Na, und die hast du im Fußball nicht. Deswegen kannst du da, glaube ich, eher, und das ist, glaube ich, auch so, wird eher aus dem Impuls entschieden auch mal. Das geht vielleicht in der Wirtschaft nicht so gut, ne? Weil man sieht sich öfter, man sitzt sich öfter einmal gegenüber und mal ganz einfach gesagt, die Person ist halt einfach noch viel länger da. Ne? Also wenn du da aus einer Laune oder aus einem Impuls agierst, dann hast du ein anderes Problem, als du das im Fußball hast. Weil da kannst du im Winter oder bis zum Winter so behandelt werden, dass du freiwillig gehst. Und ich glaube, das alles gibt es auch in der Wirtschaft ähnlich, aber nicht so oft.
Ja, ich denke gerade darüber nach, ob dieser Punkt, also was du beschreibst, hohe Dynamik, Schnelligkeit und vor allem, glaube ich, auch eine transparenteres Monitoring von Leistung, ob das dazu beiträgt, dass kräftigere Entscheidungen getroffen werden und man nicht so bange ist, auch aus Sicht des Trainers, weil man weiß, okay, der Fokus für gewisse Entscheidungen liegt eben auf dem Trainer. Der kann sich auf gewisse Parameter beziehen, also hat Spieler XY am Wochenende gut performt oder nicht. Hat er nicht gut performt und es passiert 3, 4 Mal hintereinander und der Trainer trifft keine Entscheidung, dann ist das natürlich ein Problem. Ne, weil jeder fragen würde, so, ja, was ist da denn eigentlich los? Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Differenz, also auch Sichtbarkeit von Leistung, Vergleichbarkeit von Leistung, in Organisationen schwieriger zu bemessen ist, weil wir häufig ganz unterschiedliche Rollen haben, diese Rollen unterschiedlich sichtbar sind und es gar keinen einheitlichen Standard von Leistung gibt. Also jetzt mal so ganz blöd, wenn ich in einer Runde sitze, in einer Organisation, und dann habe ich typischerweise immer Leute dabei, die sehr outgoing sind. Das sind aber nicht unbedingt immer die Leistungsträger. Dann ist immer so die Frage, okay, lasse ich mich davon blenden oder nicht? Oder ist es vielleicht sogar auch eine Leistung, dass sich gewisse Leute zurückhalten, weil die sagen, oh, wenn ich jetzt auch noch meine 5 Cent dazugebe, dann kommen wir jetzt so gar keine Entscheidung mehr. Ne? Also ich glaube, das ist halt irgendwie so diese Schwierigkeit in Organisationen. Und trotzdem ist so dieser, finde ich, dieser Aspekt, dass in vielen Wirtschaftsorganisationen, dass man sich sehr schont, dass man sich vielleicht auch nicht irgendwie an Karren fahren will, finde ich etwas, was sich in den letzten Jahren massiv ausgeprägt hat. Und da frage ich mich, wie das passiert ist. Und vielleicht habe ich da auch gerade so einen Verzerrungseffekt, aber in vielen Kundenorganisationen stelle ich das fest, dass ich mir so denke, Mann, also, geht doch mal jetzt mal in den Konflikt. Seid doch mal nicht so nett zueinander. So. Also weiß ich nicht, wie du das beobachtest, aber ich stelle das schon fest.
Ja, es ist tatsächlich interessant, dass du es auch so wahrnimmst. Für mich war das tatsächlich auch ein aktiver Prozess, den ich gehen musste. Weil da bin ich ehrlich, wenn ich das vom Platz oder der Kabine an Ansprache oder auch mal Zurechtweisung mit hier reingenommen hätte in die Organisation, ich glaube, da hätte ich innerhalb kürzester Zeit ein gewaltiges Problem bekommen.
Inwiefern?
Naja, es ist dann schon doch deutlich und auf einem Niveau oder einer Intensität im Fußball, wo es halt keinen Raum für Zweideutigkeiten gibt. Ne? Das ist auf den Punkt. Natürlich muss man immer schauen, dass man es auch passend formuliert, auch in der Mannschaft. Gibt es dann ab einem gewissen Punkt persönliche Befindlichkeiten. Ne? Da darf man sich auch nicht verbrennen mit seinen Jungs. Aber da kommt man irgendwie anders und besser mit klar. Ich habe relativ schnell festgestellt, und das ist auch ein Punkt, der mich sehr überrascht hat. Wie gesagt, ich wurde aber auch im System Fußball sozialisiert und ich kenne diesen Umgang und ich kenne eigentlich fast nur diesen Umgang. Und das, was mich hier überrascht hat oder insgesamt überrascht hat, ich bin ja auch viel mit Unternehmen beschäftigt, wenn wir die Projekte starten, ist dann tatsächlich auch der Punkt, jeder will irgendwo schauen, dass man nicht aneinander gerät. Das heißt so dieses, wir müssen uns da jetzt mal gerade ruckeln. Es muss jetzt mal hier in den Raum gegangen werden und dann müssen vielleicht auch mal die Fetzen fliegen. Ne? Situationen müssen deutlich angesprochen werden. Und dann geht's trotzdem weiter. Dann geht's trotzdem weiter, weil es geht nicht darum, die Einzelperson jetzt niederzumachen oder der Einzelperson jegliche Qualität abzusprechen oder. Ne? Das ist im Fußball halt ein bisschen anders. Das kenne ich da anders. Natürlich schwingt immer was Persönliches mit. Es geht auch um die Person in dieser Situation. Ne? Und wenn die Formulierung dann passt und auch angebracht ist und wenn die Person offen dafür ist, das auch anzunehmen, weil sie vielleicht tief im Inneren weiß, da habe ich vielleicht auch Mist gebaut, da war ich nicht auf dem Posten, da habe ich nicht das gemacht, was ich machen musste, dann kommt man da, glaube ich, ganz glatt durch. Was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, ich will es nicht despektierlich sagen, aber das Bällchenbad der Gefühle und Emotionen, dass alle irgendwo miteinander klarkommen und ja, wir haben uns alle lieb und ich will ungern mehr machen und da will ich nicht reinfunken, weil das ist gar nicht meine Entscheidungskompetenz und dann sage ich da besser gar nichts zu und ich mache meins und dann habe ich meins gemacht und dann gehe ich um 17 Uhr nach Hause und warte, dass der nächste Morgen um 8.30 Uhr dann wieder im Büro losgeht. Und von 17 Uhr bis 8.30 Uhr setze ich mich aber bloß nicht mit den Themen auseinander, die dann vielleicht nochmal wichtig sind, weil es irgendwie doch nochmal was zu klären gibt. Das finde ich dann schon, das ist nicht meine Welt. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil das Thema Arbeit, gerade in der Wirtschaft, also da muss man auch ehrlich sein, als Fußballer hatte ich 6 bis 7 Trainingseinheiten pro Woche und die waren dann pro Einheit 1,5 Stunden, 2 Stunden Platzzeit. Vorbereitung, Nachbereitung nicht dazugerechnet, aber ich hatte was mit meiner Leidenschaft zu tun. Ich war draußen, ich war mit Gleichgesinnten im selben oder ähnlichen Alter und wir haben gekickt. Na, das muss man schon, das ist schon ein anderer Schnack als 8 bis 10 Stunden eine intensive Arbeit vom PC oder in Kundengesprächen etc. Na, als Dienstleister und so weiter zu verrichten. Deswegen kann ich es heute ein bisschen anders einordnen. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe jetzt 10 Stunden damit zu tun gehabt oder 8 Stunden damit zu tun gehabt. Bis hierhin, jetzt gehe ich nach Hause und dann lasse ich auch alles im Büro. Mhm. Das kann ich heute ein bisschen besser nachvollziehen. Es ist aber nicht meine Überzeugung.
Ja, das ist dann irgendwann so die spannende Frage nach Abgrenzung oder auch Aufgreifen dieser Themen im Privaten. Und ich glaube, ja, das passiert dann einfach. Also entweder du bist irgendwie der Typ dafür und hängst am Thema und findest das dann cool und dann ist es fein oder halt nicht. Was ich halt nochmal so spannend finde, ist, was du gerade beschrieben hast mit dem Austragen von Konflikten, dass das in der Fußballmannschaft wahrscheinlich direkt da erfolgt als in der Organisation. Was ich halt in Unternehmen viel feststelle, ist, dass das dann so, der Fachmann würde sagen, so personifiziert oder psychologisiert wird, ne? Also man denkt immer alle Befindlichkeiten und Emotionen des Kollegen, der Kollegin irgendwie mit und möchte dann auch nicht anecken und vergisst aber eigentlich darüber hinaus, dass so eine Organisation ja aus Widersprüchlichkeiten gebastelt ist. Also ich habe immer, logischerweise, egal wie ich eine Organisation baue, habe ich Konflikte, Vertrieb, Vertriebsaußendienst, Vertriebsinnendienst, ne? Produktion, Qualitätssicherung, Entwicklung und wie auch immer. Also so, und dann ist es ja auch völlig klar, dass man da irgendwie an Grenzen kommt. Und ich finde es halt super spannend, weil es so einfach wäre, das strukturell zu begründen und zu sagen, naja, guck mal, wir können ja gar nicht anders, als uns hier gerade zu streiten. Es liegt ja aber nicht am Menschen, sondern der Mensch führt eine Rolle aus. Und da frage ich mich, warum ist das in der, also im Fußball, ich sag mal direkter, warum wird es da anders gelöst? Ist das die Zeitkomponente? Ist das, weil man sowieso so eng miteinander ist? Wobei, wenn letzteres der Fall wäre, dann müsste es ja eigentlich persönlicher werden. Also weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
Ja. Ja, ich glaube, es ist so eine Gesamtheit der Dinge, ne? Es sind überwiegend spezielle Charaktere, die auch zusammenkommen im Fußball, gerade im Leistungsfußball, wenn man so über die Spitze nachdenkt, sprich über die es auch so ausüben können, dass die ihren Lebensunterhalt damit verdienen und idealerweise nicht nur für morgen, sondern auch ein bisschen nachhaltiger. Das sind schon alles speziellere Charaktere. Die sind auch ehrlicherweise dann alle von Kind an, es gibt Ausnahmen, die relativ spät dran sind, aber die meisten sind schon vom Kindesalter an auf diesem Weg gewesen. Ja, das heißt, dieses Verständnis für die Situation und für die Gesetzmäßigkeiten, das ist eins, würde ich fast sagen. Na, das prägt und das polt einen dann auch irgendwo darauf, dass du sagst, naja gut, mich schockt das gar nicht, ich kenne es ja so. Ich glaube, dass es in der Wirtschaft dann doch so ist, dass die Charaktere einfach viel unterschiedlicher sind und ja auch viel mehr als Privatpersonen zusammenkommen, um ein, im Idealfall, gemeinsames Ziel zu erreichen. Na, dann muss man wieder auch differenzieren. Es gibt dann die Personen, die sich oder die Mitarbeitenden, die sich mehr damit identifizieren und mehr Input geben. Und es gibt dann auch die sagen, naja gut, das ist mein Job. Das ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist mein Job und der geht für eine gewisse Arbeitszeit und dann habe ich Urlaub oder dann habe ich Feierabend und dann habe ich damit auch erstmal nichts zu tun, weil nächste Woche geht's halt für mich auch weiter. Das hast du im Fußball nicht. Wenn du dich im Fußball nicht permanent damit auseinandersetzt, dass du gut drauf bist, dich vorbereitest, dich selber positionierst in diesem Konstrukt 11 Spieler, 11+X-Spieler sind's ja, dann ist es halt relativ schnell so, dass es morgen für dich nicht weitergeht. Und ich glaube, das bringt so eine Bereitschaft in dir zutage, dass du sagst, ich bin A, bereit, mich selbst zu quälen, bin B, bereit, auch von anderen eben das zu verlangen und C, bist du aber auch bereit, dass, wenn es dann mal geknallt hat, danach auch wieder alles gut ist. Und das hast du, zumindest habe ich es per heute noch nicht so wahrgenommen, hast du nicht mit besonders vielen in der Wirtschaft dann, ne?
Ja, ich fand das jetzt gerade nochmal spannend, was du gesagt hast, weil es gibt im Fußball eine unmittelbare Konsequenz. Die vermisse ich in der Wirtschaft. Ich habe neulich eine Kundensituation gehabt, da ging es auch darum, dass jemand sagte, oh, und dann sitzen wir da in den Meetings und es gibt da keine disziplinarische Führungskraft in diesem Kontext. Und die Person sagte, naja, stell dir das so vor, Alina, wir sind 15 Leute im Meeting und 10 sitzen da und ich bin jetzt ein bisschen böse. Das war jetzt nicht der O-Ton vom Kunden, aber er hat gesagt so, Die atmen, aber beteiligen sich nicht am Diskurs. So, und wie dann damit umzugehen ist. Und ich habe dann halt gesagt, ich sage, naja, ich würde halt klare Spielregeln aufstellen, weil für mich ist das so, wenn da jemand nur sitzt, dann ist das Zeitverschwendung. Also entweder bringst du dich ein oder du lässt es. Und dann ja, ging es auch so um Moderationstechniken und so weiter, ne, dass Leute dann aktiv werden müssen. Und dann sagte die Person, der grinste, und dann sagte, das wird nicht funktionieren. Ich sage, ja, weißt du, was ich dann machen würde? Er sagt so, nee, ich sage ja, darf ich die rausschmeißen? Also aus dem Meeting, weil ich sage, bis ihr das in der Organisation entschieden habt, dauert es dann halt wieder super lange. Aber und das war super interessant, weil diese Person dann sagte, das war eigentlich nochmal so die Erkenntnis des Tages, weil ihm in der Situation bewusst geworden ist, dass sie einfach 0,0 Konsequenz zu befürchten haben. Und das erlebe ich häufig, dass sich Personen aufgrund der Vertragssituation, also Zugehörigkeit zur Organisation, Mitgliedschaftsbedingungen, total sicher fühlen und dass es eigentlich nicht mehr so richtig an eine Leistung gekoppelt ist und es dann teilweise schon für Empörung sorgt, wenn dann mal eine Personalentscheidung getroffen wird wegen unzureichender Leistung und dann ist es schon gleich wieder so ein Drama. Und da würde ich mir manchmal mehr Pragmatismus wünschen, auch wenn sich das vielleicht irgendwie für einige Ohren hart anhört, aber da steckt natürlich auch und insbesondere das Risiko drin, dass man sich so im Mittelmaß verheddert.
Mhm. Ja.
Und das ist halt nicht cool.
Ja, absolut. Also wir reden ja über Fußball, wir reden über Wirtschaft und ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, ist es ja auch so, dass man im Gesamtkontext, wenn man so über das Thema Anschluss verlieren spricht, dann ist es ja, gerade politisch und wirtschaftlich ist das ein Riesenfaktor, ob die Wirtschaftsnation Deutschland den Anschluss verloren hat. Und wir diskutieren darüber, was Deutschland eigentlich bis hierher oder bis zu dem Punkt, wo es noch wirklich bergauf lief, ausgemacht hat. Na, und das sind ja jetzt ohne das an dem Slogan Made in Germany festzumachen. Na, aber so kann man es ja einfach mal banal runterbrechen. Der Slogan Made in Germany ist nicht gekommen, nur weil es im Schwarzwald schön ist oder hier an der Nordseeküste schön ist. Oder weil das Ruhrgebiet so toll nah aneinander liegt, sondern sag ich mal, dieses Qualitätssiegel und Qualitätsmerkmal Made in Germany, was deutsche Produkte immer ausgezeichnet hat und absolut wettbewerbsfähig und marktführend gemacht hat, das ist begründet auf harter Arbeit, auf Menschen, die sich was trauen, auf Menschen, die Entscheidungen treffen und auch auf Konsequenzen. Na, ich finde es, ich persönlich, nochmal, ich glaube, dass immer in der Mitte die Wahrheit liegt, und ich glaube auch, dass das, was früher war, es gibt ja immer die sagen, ach, früher war alles besser, dass das nicht zu pauschalisieren ist, aber früher ist erstmal die Grundlage für heute. So, und das darf man nicht außer Acht lassen. Und wenn etwas so gut funktioniert hat und so gut war, dass es eine Grundlage für zig Jahre und für zig Menschen geschaffen hat, dann glaube ich, ist es fatal, wenn man sich davon abwendet und sagt, ja, aber bis 18.30 Uhr, weil ein Projekt fertig werden muss, ist mir jetzt zu lang, weil ich mache nur bis 17 Uhr, dann mache ich es halt morgen. Oder ich muss mich selber weiterbilden oder ich muss vielleicht auch mal das machen, was mir nicht so sehr gefällt. Ich finde, dass das ganz wichtige Tugenden sind, die man trotzdem auch beibehalten muss. Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen, und das ist gar nicht mal nur in der Wirtschaft so, das ist auch im Fußball tatsächlich so. Über die Jahre, ich hatte es ja vorher, als wir gesprochen haben, mal gesagt, natürlich war ich traurig. Ich hätte gerne noch länger gespielt, aber wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was ich vermisst habe oder was ich vermisse, dann ist das die Zeit, klar, weil es körperlich dann auch nicht so oft weht hat, wenn man Sport gemacht hat, dann ist das so die Zeit von 20 bis 28, 29. In der Zeit war ich wirklich mit Gleichgesinnten überwiegend zusammen. Die nicht gleichgesinnt waren, die waren spätestens zur Winterpause oder zum Saisonwechsel waren die weg, weil die sich nicht durchgesetzt haben. Und es hat Spaß gemacht, zusammen Gas zu geben. So. Und es hat auch Spaß gemacht, wenn es mal, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze gab. Und wenn der Trainer uns, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze gegeben hat, dann haben wir uns intern geärgert. Ne? Ich hab das ja gesagt, es gab Situationen, da hat der Trainer gesagt, ich will mich da gar nicht drum kümmern, geht in die Kabine, das muss ein selbstreinigender Prozess sein in der Kabine. Wir hatten einen Trainer mal, der hat so weit auf die Spitze geführt, dass er gesagt hat, wir wären ein Sauhaufen. Und den Sauhaufen meinte er nicht bezogen auf unsere Spielleistung, sondern darauf, dass wir Führungsspieler oder die Mannschaft insgesamt es nicht geschafft hat, 3-4 Ausbrecher wieder einzufangen. Ja, das ist eine Sache, die mich prägt, ich schätze die, dieses gegenseitig was voneinander verlangen. Ne? Und ich glaube, dass das für eine Leistungsgesellschaft unabdingbar ist. Ne? Und eine Leistungsgesellschaft zu sein, ob es jetzt im Fußball ist, ob es im eigenen Unternehmen ist, das wird sie nicht umkehren lassen. Ne? Also wir werden nie dahin kommen, dass jeder von allem mehr als genug hat und es allen gut geht. Das ist eine schöne, ja, ich will nicht sagen Fantasie und ich will da auch niemandem zu nahe treten. Wenn richtig Druck auf dem Kessel ist und wenn man selbst nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, dann kann ich jeden verstehen, der sagt, boah, ein bisschen mehr Ruhe. Und müssen wir das denn alles so in so einem Tempo haben? Und müssen wir ja. den nächsten Erfolg haben? Müssen wir denn wieder mehr machen? Wieder dies, wieder jenes? Ich kann da jeden verstehen. Na? Aber die Welt dreht sich mit dir oder ohne dich. So einfach ist es. Und ich glaube, dass dieses Gesamtproblem der persönlichen Befindlichkeiten daran aufgegangen ist, dass man vielleicht mal wieder dahin kommen sollte zu sagen, ey, es geht um auch ein großes Ganzes und ich bin Teil dieses großen Ganzen und da geht's gar nicht um die persönliche Befindlichkeit, es geht gar nicht so sehr um mich. Natürlich geht's um meinen Einsatz und meine Leistung, meine Bereitschaft, aber das ist nur ein Beitrag zu dem Gesamtergebnis. Ja? Und ich glaube, damit fährt man insgesamt ein bisschen besser.
Ja, wenn ich das mal ableiten würde auf die Organisationswelt, wenn ich mich so frage, welche Rahmenbedingungen müssten wir uns denn backen für eine coole Organisation, für eine wertschöpfungsmächtige Organisation oder eine, die Wertschöpfung gut betreiben kann, so kann man es vielleicht besser formulieren, dann ist das einmal dieses geteilte Problem oder das geteilte Ziel, eine Ausrichtung zu haben, zu sagen, okay, dafür stehen wir irgendwie im Fußball auf dem Platz oder dafür treten wir morgens an oder wie auch immer. Dann hattest du gesagt, es ist auch irgendwie eine klare Kommunikation, sich auch, du hast das Feedback genannt, ich würde sagen, Kritik auch zuzumuten, weil nach Feedback frage ich ja irgendwie immer. Ja. Und das ist ja etwas, wenn wir das zum Beispiel bei Kurswechsel differenzieren, dann sind die Leute immer so, oh, Kritik. Doch, es darf auch negative Kritik geben. Doch, auf jeden Fall ganz wichtig, weil sonst ist irgendwie auch keine Selbstreflexion möglich. Und also Leute halten das aus und müssen das auch aushalten. Wenn sie das nicht können, dann haben wir ein anderes Thema und das, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, das kann man dann im Coaching oder der Psychotherapie klären. Ja, das ist noch der Punkt. Und du hattest gesagt, Klarheit auch in Entscheidungen oder Entscheidungsprozessen, da nicht großartig rumzueiern, sondern zu sagen, so, ich weiß, diese Entscheidung ist unbequem, weil sie wird Leute frustrieren, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass Menschen mit dieser Frustration eben auch leben können. Und das ist irgendwie so die Sache, wo ich denke, ja, da dürfen wir in Organisationen wieder sehr viel stärker hingucken, weil wenn wir den Leuten das nicht zumuten, dann werden sie es auch nicht lernen oder nicht wieder erlernen. Also können kommen von üben an der Stelle. Würdest du noch was ergänzen? Wenn du dir so eine Organisation backen würdest, was müsste da
rein? Das ist schon richtig. Ich glaube, wenn ich eine Organisation backen würde, dann würde ich du hast es Regeln oder Spielregeln genannt, die würde ich auch aufstellen. Ne? Also ich würde eine Kultur bauen, weil ich glaube, eine Kultur ist so das Fundament einer Organisation oder der Gemeinschaft auch dann. Darin sind so die Verhaltensregeln und auch die gemeinsame Zielsetzung verankert. Das fußt alles oder basiert darauf. Und bei mir wäre es klar, nochmal, ich war früher sicher ein bisschen extremer. Früher hatte ich nicht diese Weitsicht, in Anführungszeichen, das klingt natürlich super weise, aber ich will fast sagen, früher habe ich eher so drauf geschaut, weil ich kannte nur das. Und wenn dann jemand gesagt hat, boah, das finde ich aber hart, dann war das für mich eher eine Banalität. Also Ich will nicht sagen, dass ich da zu egoistisch war, dass ich das dann abgetan habe, aber es hat schon einen Moment gebraucht, vielleicht auch ein paar Jahre gebraucht, dahin zu kommen, dass ich die Befindlichkeiten anderer auch in dem Maße würdige. Also mir hat mal jemand gesagt, du, pass auf, alles schön und gut, aber nur weil du das so kannst und du das so wegstecken kannst, darfst du nicht darüber urteilen oder dir keine Bewertung erlauben darüber, ob das für mich jetzt gerade schlimm ist oder nicht. Da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, weil ich so in der Zeit war, das, was ich mache und das passt schon und ich kenne es ja nur so, ich habe ja nur Leute um mich rum, die genauso sind. Das Ganze nach draußen in einen Freundeskreis transportiert, funktioniert aber nicht so gut, weil da Leute sind, die damit gar nichts zu tun haben. Die gehen vielleicht an so einer Art und Weise dann eher mal kaputt. Ne? Und dann ist es nicht an mir zu bewerten, ob das richtig oder falsch ist. Ich glaube, für mich ist es wichtig, Ankerpunkte in einer Organisation zu installieren, die ganz gezielt ausgewählt werden müssen. Das heißt, man sagt ja immer so schön, ein erfolgreiches Unternehmen, ein erfolgreiches Team lebt davon, dass die richtigen Personen in den richtigen Positionen sind. Das ist elementar für mich. Ich glaube, in meinem Unternehmen, kann sein, dass ich irgendwann ein Unternehmen gründe oder leite und da eine ganz andere Meinung zu habe. Jetzt, Stand heute, kann ich mir das nicht vorstellen. Glaube ich, ist es elementar, dass es Menschen gibt, die den Kopf hinhalten, in Anführungszeichen. Und das gar nicht mal nur negativ, ne? Weil Respekt und Führung impliziert dann auch Verantwortung, ne? Das heißt, nur weil jemand in Führung ist, heißt das nicht, der hat damit ja gar nichts zu tun. Der sitzt da oben in seinem High Castle und hat schaut er nur auf uns, die unten die eigentlichen Probleme haben, herab. Ich glaube, da urteilt man zu schnell, weil es gar nicht so leicht ist, eben diese Führung zu übernehmen. Weil es gibt dann auch immer noch mal jemanden darüber oder eine Situation und ein Umfeld, selbst wenn man Geschäftsführer ist und es nur der Markt ist, der dir spiegelt, dass du falsche Entscheidungen triffst oder gar keine Entscheidung triffst, irgendein Kopf rollt immer. Und das ist meistens erstmal der, der oben ist. Ja, und das ist ja im Schützengraben auch so. Alle, die sich wegducken, kriegen erstmal nichts ab. Aber die, die dann gucken, ob man wieder los kann, den erwischt es dann vielleicht mal. Und das sollte jetzt nicht zu martialisch klingen. Ne? Also einfach bildlich gesprochen. Ich glaube, das wäre wichtig. Und dann bin ich heute aber auch schon da, dass ich sage, auch die anderen Parts muss es geben im Unternehmen. Es muss auch die geben, die eben das nicht gewöhnt sind. Vielleicht auch die, die das nicht so gut abkönnen. Die müssen aber in die richtigen Positionen. Denen darf ich, und das ist ja heute häufig so, dadurch, dass die Gesellschaft das irgendwo von einem verlangt, also wird's ja immer gesagt, die Gesellschaft verlangt von allen, dass man nur Leistung bringt und nur Power bringt. Ich glaube, es gibt noch mehr als genug Möglichkeiten, leider, sich zurückzunehmen und zu sagen, das schaffe ich auch, ich komme auch mit weniger durch, weil dafür fällt man einfach nicht tief genug. Ohne dass ich jetzt sage, jeder, der weniger macht, muss tief fallen. Ne? Also es gibt für alles gibt's irgendwie Gründe und Erklärungen. Und dann ist es auch gut, dass man aufgefangen wird. Ne? Das muss man an der Stelle auch sagen. Trotzdem ist es so, dass ich der Überzeugung bin, dass man nicht jeden in so eine Rolle reindrängen kann und muss. Man kann nicht 5, sage ich mal, Schlittenhunde vorne haben, die alle führen. Sondern das ist dann meistens trotzdem einer, der führt. Und die anderen verstehen aber, was der macht und laufen mit und ziehen genauso mit. Und das ist ganz wichtig, dass die Struktur so aufgebaut ist, meiner Meinung nach.
Ja, das ist interessant, weil wir bei Kurswechsel auch immer sagen würden, Führung ist eine Systemleistung, situativ bezogen. Ne? Also unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Situationen benötigen unterschiedliche Talente, um dann sozusagen in Führung zu gehen. Und dann ist immer die Frage, wer kann das in der Situation? Das setzt aber voraus, also damit das möglich ist, dass klar ist, was ist das Ziel, was ist die Strategie, also wie ist quasi die Ausrichtung, damit auch Einzelne sagen können, ey, das ist mein Ball. So, und ich glaube, das ist in ganz vielen Organisationen halt echt ein Thema, dass das immer noch zu unterkomplex eigentlich gedacht wird. Also ich finde, ich habe gar nichts gegen Führungskräfte, überhaupt nicht, weil die auch einfach eine sehr gute Funktion in Organisationssystemen übernehmen und das in vielen Organisationen auch super hilfreich ist. Ich glaube trotzdem, dass auch Menschen, die beispielsweise diesen Titel nicht tragen, auch in Führung gehen können. Vielleicht fachlich oder wie auch immer. Und dafür muss es dann halt eben diese Rahmenbedingungen geben, weil ansonsten nimmt sich keiner den Ball. Und das ist, was ich halt eben häufig so beobachte und woran Leute dann auch frustrieren. Weil dann teilweise Situationen stehen, dass ich will ja, und dann wird es aber auch wieder einkassiert. Ne? Also da gibt es ja so vielfältige Effekte von, wie ich Leistung auch tot machen kann. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine weitere Stunde drüber sprechen. Vielleicht müssen wir das dann nochmal irgendwann machen.
Ja, aber können wir gerne mal einen zweiten Teil machen.
Ja, genau. Ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, wenn du an so ein, in Anführungszeichen, Leistungssystem denkst, was würdest du denn jetzt nach unserem Gespräch sagen? Was ist so die eine wichtige Fähigkeit, auf die man auf gar keinen Fall verzichten kann? Also menschliche Fähigkeit.
Ich sag mal, wenn es darum geht, wirklich, ich sag's einfach mal, wie ich es aus dem Fußball kenne, die Leistung rauszupressen. Ne? Wenn es darum geht, sprich, was müssen die, die irgendwo in Verantwortung sind, definitiv haben, dann ist das Empathie. Und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, harte Entscheidungen zu treffen, aber niemanden zu verlieren auf dem Weg. Ich glaube, das ist elementar, das ist im Sport elementar, das ist in der Wirtschaft elementar, dass du Entscheidungen triffst, aber unterwegs nicht verlierst, immer wieder einfängst und mitnimmst. Es sei denn, es ist jetzt der ultimative Fall, dass man sagt, Cut, auf Wiedersehen. Ansonsten, solange man an einem oder auf einem Weg ist, einem Ziel folgt, muss man immer ehrlich, offen, direkt sein. Man muss auch Konsequenzen einleiten dürfen, aber man darf nie so weit gehen, dass man verliert. Und dafür braucht man viel Empathie und viel Composure. Also man muss sich selbst im Griff haben, Selbstbeherrschung. Was braucht man, sag ich mal, in der Basis bei den Mitarbeitenden, glaube ich, dass man einfach eine Bereitschaft zur Selbstreflexion braucht, auch hier und da. Das ist so ein bisschen das, was mir teilweise abhanden kommt, beziehungsweise wo ich sage, boah, das ist abhanden gekommen, eher so. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass oder ich habe es neulich noch jemandem gesagt, das war eine Situation, wo ich selber irgendwie dachte, boah, das ist jetzt, das kann ich so nicht akzeptieren, etc. pp. Und dann saß ich irgendwann im Auto und habe gedacht, hä, warte mal, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Jetzt warten wir mal, ich guck mir das nochmal an, überleg nochmal und dann reden wir einfach nochmal anders drüber. Dann kann ich es auch nochmal ein bisschen auslegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Fähigkeit zu haben, weil auch die große Basis der Mitarbeitenden, derer, die keine Entscheidungen treffen, die irgendwie Konsequenzen haben, direkt oder unmittelbare Konsequenzen, die ist genauso wichtig wie die, die führen, weil ansonsten gibt es das eine nicht, wie es das andere nicht gibt. Mhm. Aber von der Herangehensweise ist es doch dann tatsächlich ein bisschen anders.
Ja, ich habe halt gerade noch mal so gedacht, weil wir vorher auch über Führung gesprochen haben, dass Führung eigentlich so diese, in Anführungszeichen, Frustration zumutbar machen muss. Also was meine ich damit? Genau. Es heißt nicht, dass Führung, egal ob das jetzt eine Systemleistung ist, ne, also unter Kollegen und Kolleginnen oder von der Führungskraft zu Mitarbeitenden oder andersrum oder wie auch immer, dass es darum geht, Frust zu vermeiden, sondern dass wir das arbeitsfähig gestalten. Also zu sagen, okay, jetzt haben wir die Situation so, es sind vielleicht nicht alle fein damit, aber Mensch, ne, we agree to disagree und dann geht's auch irgendwie weiter. Also diese Entscheidungsfähigkeit, diesen Fluss in der Organisation irgendwie beizubehalten, das, ja, so würde ich das, glaube ich, nochmal formulieren. Marcel, es war mir ein Fest. Es hat mir mega Bock gemacht. Vielen Dank, dass du dass du so einen Einblick gegeben hast. Und ich bin mir sicher, da folgt bestimmt nochmal ein zweiter Part.
Machen wir so. Ich danke dir. War spannend. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.